Meine sehr geehrten Damen und Herren, es freut mich, dass ich heute hier bei Ihnen sein darf. Es ist schon fast ein viel gesagt, obwohl ich vermutlich zu Ihnen nach Hause kommen darf, was ich sonst als Lehrender des theologischen Kurses eher nicht kann. Ja, also wir haben heute eine andere Form, theologischen Kurs zu halten. Etwas, was vielleicht eher einem Radio-Feature entspricht. Wir sitzen zusammen am Sofa und ich erzähle Ihnen ein bisschen was. Ganz so einfach wird es natürlich nicht sein. Damit das nicht so ist, habe ich für später dann noch oder für gleich noch eine Präsentation, die ich eigentlich schon hier zeigen kann. So, schauen wir mal, hier ist sie. Ja. Also, das ist das Thema, das wir heute aufgegeben bekommen haben. Also das war in dem Fall nicht meine Idee, sondern eine Anfrage der Kurse, ob ich ein solches Thema so bearbeiten kann. Ökumenische Konzilien, Folge oder Auslöser von Krisen. Wenn man, so wie wir jetzt, eine Krise hautnah miterlebt, dann merkt man, wie groß die Sehnsucht nach Lösungen ist. Ja, wir sind, ich nehme Sie jetzt einfach damit rein. Wir sind alle schon müde, keiner will mehr irgendwas von Corona-Maßnahmen wissen. Es ist alles furchtbar anstrengend. Konzilien sind auch oft in solchen Situationen entstanden, wo das kirchliche Leben geprägt war von Krise, von Auseinandersetzung, von Dissens, von verschiedenen Strömungen. Und davon, dass man nicht mehr zusammengekommen ist. Die Konzilien wollen Lösungen anbieten, aber das ist nicht immer so einfach. Und Lösungen in Glaubensfragen müssen ja auch darin bestehen, dass sich alle diesen Lösungen auch in diesen Lösungen auch wiederfinden können. Und damit passiert es oft, dass das Konzil zwar Lösungen versucht, vielleicht auch theoretisch gute Lösungen anbietet, dann aber die Krise nicht unbedingt weniger wird, aus welchen Gründen auch immer. Diesem Thema soll ich mich heute widmen. Nun, ich bin Dogmatiker, das hat Erhard schon sehr schön gesagt, daher ist es jetzt nicht mein Ziel, ausschließlich historisch vorzugehen, aber doch müssen wir ein wenig in die Theologiegeschichte hineinschauen. Und Theologiegeschichte ist ja das Thema, mit dem ich mich seit Jahren auch gerne und viel beschäftige. Und ich habe auch einen guten Teil der Zeit schon mittlerweile investiert in Konzilsforschung, etwa auch in die Forschung der Linien vom Ersten zum Zweiten Vatikanischen Konzil, wo ich jetzt heute nicht so viel machen werde davon, weil es nicht da nicht so gut hinpasst, aber grundsätzlich, damit Sie auch wissen, wie ich damit umgehe. Schauen wir mal das Menü an, das wir für heute haben. Ich habe mir gedacht, es gibt eine kleine Gliederung. Also Sie haben hoffentlich jetzt die zweite Folie. Herr Kubiasik, ja, gut, sehr gut. Wir machen zuerst kleine Konzilstheorie. Das mache ich besonders gerne. Ja, ich habe festgestellt, ich habe das hier auch schon mal gemacht im Jahr 2013. Das auch über lange Jahre in meiner Uni-Vorlesung gemacht. Das ist nämlich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Die Frage, was ist die Theorie des Konzils? Ja, nach welchem Prinzip findet sie statt? Was ist ein Konzil überhaupt? Da werden wir gleich ganz spannende Dinge rausfinden. Und dann möchte ich Beispiele bringen, und zwar nicht nur einzelne, sondern anhand der Beispiele auch gleich ein paar Dinge durchgehen, weil sich das so die Beispiele noch deutlicher zeigen. Die Konzilien der Antike, also die sogenannten Konzilien der einen Christenheit, die beschäftigen sich mit Dreifaltigkeit und Christologie. Und ich werde die ersten paar ansehen, um einmal zu schauen, was sind die Fragestellungen und wo führt das alles hin. Dann werde ich einen großen Sprung machen in den Teil, der die Westkirche besonders betrifft, Reform und Reformation. Da steht in der Mitte das Konzil von Trient. Und schließlich Sprung ins 20. Jahrhundert, Kirche und Moderne, das Zweite Vatikanische Konzil. Der Titel hier ist auch ein bisschen vorsichtig gewählt. Aber Zweites Vatikanisches Konzil als eine Begegnung der Kirche mit der Moderne. Man könnte sagen, die Konzile in der Antike sind Begegnungen der Kirche mit der Antike, also mit der damals modernen Philosophie. Eigentlich haben Konzile immer damit zu tun, dass die Kirche sich in einer Zeit befindet. Aber fragen wir uns zuerst einmal, was ist überhaupt ein Konzil? Keine Konzilstheorie. Ich habe ein paar Bilder aus meiner schönen, also ich finde sie schön, ja, aus meiner Präsentation mit Konzilsbildern, die ein wenig die Konzilstheorie illustrieren soll. Gezeigt. Das hier ist ein tatsächlich aus der Antike stammendes, dem 9. Jahrhundert stammendes Bild. Und das zeigt, wie ein Konzil sich versteht. Wir haben hier die Bischöfe und hier den heiligen Gregor von Nazianz und Gregor von Nyssa, und die Teilnehmer des Konzils und den Vorsitz führt nicht der Kaiser, nicht der Papst, nicht ein Bischof, sondern das Evangelium, Christus, das intronisiert wird. Ja, also da ist die Idee dahinter. Wir orientieren uns beim Konzil an dem, was das Evangelium sagt. Das Konzil ist also nicht einfach nur eine demokratische Versammlung, wo man versucht, auf dem Mehrheitswege Lösungen zu finden, sondern das Konzil ist eine geistliche Versammlung, ist eine Art Liturgie, ein Kult. Deshalb tragen die Bischöfe auch liturgisches Gewand, eine Mitra und so weiter, um zu zeigen, hier geht es unseren Glauben. Hier geht es nicht einfach nur darum, dass wir irgendwas verhandeln. Hier treten wir in einen geistlichen Prozess ein. Die Konzilien, und wir sprechen in der Terminologie hier von allgemeinen oder ökumenischen Konzilien. Man könnte ja jede Bischofsversammlung oder überhaupt jede Versammlung ein Konzilium, eine Ratsversammlung nennen. Also die, von denen wir hier sprechen, heißen ökumenische Konzilien. Entweder ökumenische von der Bezeichnung Ökumene, die das Gesamte meint, das gesamte Reich, den gesamten Erdkreis, oder eben allgemeine Konzilien. Wichtig ist, dass es ein Konzil ist, das für alle gilt und alle mit einschließt. Nicht einfach nur irgendeine Regionalsynode, eine Regionalversammlung oder sonst etwas. Das Modell zu Konzilien, ja, also das Musterbeispiel zu Konzilien, das immer wieder herangezogen wird, ist das sogenannte Apostelkonzil, von dem in der Apostelgeschichte im Kapitel 15 erzählt wird. Die Apostelgeschichte ist ja ein Buch, das versucht, uns ein Modell kirchlichen Lebens darzustellen. Das heißt, in der Apostelgeschichte sollen wir lernen, wie geht Kirche sein. Und so ist auch die Erzählung von dieser Versammlung dort als Modell gedacht, wie man mit Problemlösungen umgehen kann. Sie kennen die Geschichte, hoffentlich, in Antiochien gibt es ein Problem. Die dortige Gemeinde besteht hauptsächlich aus Heiden, also aus hellenistischen Christen. Und dann kommt eine Gruppe von Christen aus Israel und sagt, nein, wenn ihr richtige Christen sein wollt, müsst ihr vorher Juden werden. Da müsst ihr nämlich die jüdischen Vorschriften halten. Und dann können sie dieses Problem nicht lösen und schicken den Paulus und den Barnabas nach Jerusalem. Und in Jerusalem wird das beraten, das Problem. Und dort wird entschieden, es ist nicht notwendig. Und der Entscheidungsbeschluss, und das ist hier für mich jetzt das Wichtige, der Heilige Geist und wir haben beschlossen, euch keine weiteren Lasten aufzubürden als diese notwendigen Dinge und so weiter. Es ist ein Beschluss, der ein inspirierter Beschluss ist, ein Beschluss, der sich auf die Begegnung mit Gott, mit Christus, mit dem Heiligen Geist beruft und wo es darauf ankommt, in einen Glaubenskonsens einzusteigen, der auch alle mitnimmt. Und Die vorgeschriebenen Dinge sind extra deshalb vorgeschrieben, wie wir aus der Diskussion wissen und aus dem Statement des Jakobus, der dort als der Vertreter einer konservativeren Richtung dargestellt ist. Die Vorschriften, die man doch einhalten soll, soll man einhalten, um den Juden kein Ärgernis zu geben. Es ist also ein Anliegen, mit den älteren Geschwistern, wie wir heute sagen, im Gespräch zu bleiben. Also hier sehen wir, es gibt eine Autorität, die eine Lösung versucht und diese Lösung versucht in einem geistlichen Prozess konsensual zu finden. Und das ist das Modell, das für Lösungen gefunden wird und vorgeschlagen wird. Ja, jetzt könnte man sagen, nach diesem Modell könnte man es abhandeln. Ja, ganz so ist es auch wieder nicht, denn wenn ich jetzt sage, es gibt ein Modell des Konzils, ja, dann gibt es noch ein zweites Modell tatsächlich, nämlich das erste Konzil, das überhaupt stattgefunden hat. Das war das Konzil von Nicea 325. Das Konzil von Nicea, werden wir später nochmal anschauen, sollte ein Problem der Kirche lösen und die Kirche wieder zur Einheit zusammenbringen angesichts der arianischen Krise. Und damit das gelingt, hat Kaiser Konstantin die Bischöfe nach Nicea zusammengerufen, um dort zu beraten und einen Beschluss zu finden. Und tatsächlich ist dieses Konzil dann das Urbild dafür, wie Konzil funktioniert. Und damit sind wir beim entscheidenden Punkt der Konzilstheorie. Es gibt eigentlich keine Konzilstheorie, sondern es gibt Konzilien und es gibt Learning by Doing. Also man hat das erste Konzil durchgeführt und eine Lösung gefunden. Und als man dann später draufgekommen ist, man hat auch noch neue Probleme, hat man sich an diesem Konzil orientiert und bei diesem Konzil weitergearbeitet. Das heißt, zu den Konzilien gehört wesentlich immer dazu, sich auf die vorigen Konzilien zu berufen und zu sagen, das, was dort geschieht, geht hier weiter. Dann muss man allerdings auch sagen, die Konzilien haben mit verschiedenen Problemen und verschiedenen Situationen zu kämpfen und mussten dann auch immer wieder angepasst werden. Wir haben daher bei nahezu jedem Konzil immer wieder auch die Anpassung der Regeln, die Anpassung der Vorschriften, eine Überlegung, wie funktioniert Konzil sein überhaupt. Von den außerchristlichen Vorbildern kann man zwei nennen. Das erste ist das Synedrion. Sie kennen das Synedrion vom Karfreitag. Das ist der Hohe Rat, der Jesus verurteilt hat. Der Hohe Rat war aber auch jenes Gremium, das Judentum geleitet und zusammengehalten hat, und zwar sowohl in Israel als auch in der Diaspora. Und geleitet haben sie es, indem sie in die Diaspora immer Boten entsandt haben, normalerweise zu zweit. Daher schicken sie ja auch beim Apostelkonzil mit dem Paulus und dem Barnabas noch zwei Brüder mit, die das nennen soll. Also das ist das eine Vorbild. Und das andere Vorbild findet sich im kulturellen Umfeld der Spätantike, wo schon Synoden stattgefunden sind. Synoden sind Zusammenkünfte, also Synhodos heißt gemeinsamer Weg, Zusammenkünfte, auf denen Themen diskutiert werden. So etwas hat der römische Senat veranstaltet oder auch der Kaiser einberufen, um Fragen, vor allem Fragen der Lehre zu klären. Auch die spielen hier eine Rolle. Also diese Mischung passiert und aus dieser entsteht das, was wir ein Konzil nennen. wenn heute ein Konzil stattfinden würde, dann würden wir uns nach dem Kodex 1983 halten. Das waren die Regeln, die angewandt wurden für das Zweite Vatikanische Konzil. Die Regeln des Zweiten Vatikanischen Konzils wurden vom Ersten übernommen und adaptiert. Dazu gibt es im Kodex einige Kanones, wahnsinnig viele sind es nicht, eigentlich nur vier, die wichtig sind. Da ist zunächst der Kanon 338, Paragraph 1, allein dem Papst steht es zu, ein ökumenisches Konzil einzuberufen, ihn persönlich oder durch andere vorzusitzen, ebenso das Konzil zu verlegen, zu unterbrechen, aufzulösen und dessen Dekrete zu genehmigen. Das heißt, das Konzil kann immer nur das, was der Papst ihm zugesteht. Wobei die Grundidee jetzt nicht ist, der Papst sucht sich jemanden, der allem zustimmt, was er haben will, sondern die Grundidee ist, wenn etwas funktionieren soll, dann muss es funktionieren im Konsens zwischen Papst und der Konzilsversammlung. Das ist die notwendige Voraussetzung, die hier ein bisschen papstlastig auch im Kodex festzugehalten sind. Dann heißt es im Kanon 339, dass alle und nur die Bischöfe Glieder des Bischofskollegiums sind und daher Recht und Pflicht haben, am Konzil mit Stimmrecht teilzunehmen, dass allerdings auch andere berufen werden können und in der Weise, wie der Papst es festlegt. Also es gibt dann eine Festlegung, dass die Bischöfe die Teilnehmer am Konzil sind. Diese Festlegung ist auch zugleich das Problem, denn es steht nicht einmal da nur die Ortsbischöfe, sondern es steht da alle Bischöfe, also alle, die die Bischofsweihe empfangen haben. Das sind 6.000, 7.000 Personen. Also damit können Sie ein Fußballstadion füllen. Allerdings wird eine Versammlung nicht ganz leicht sein. Also da wird sich vermutlich, falls wieder ein Konzil stattfinden wird, man sich auch überlegen, wie das ist. Und die anderen Regeln betreffen den Tod des Papstes, den ja nahezu die meisten Konzilien irgendwann erlebt haben, und die Verkündigung der Dekrete. Das ist jetzt für uns nicht so wichtig. Also wir haben nach unserem Recht und unserem Verständnis Konzil im Konsens zwischen Papst und Bischofsversammlung. Nun gehen wir einen Schritt weiter. Das war jetzt die Theorie, jetzt schauen wir mal, wie sich die umsetzt. Ich zeige Ihnen zunächst eine Liste aller Konzilien. Da sehen Sie einmal zunächst die ersten vier, das sind die wichtigsten, die bei mir theologischen Kurs gemacht haben, haben das 100-mal gehört. Nicea 1, Trinitätstheologie Arius, Konstantinopel 1, Trinitätstheologie Heiliger Geist, Ephesus, Christologie, es geht nämlich um Maria als Gottesgebärerin, Chalcedon, wieder Christologie, zwei Naturen in einem Person. Dann haben wir 5., 6., 7., da werden fortgesetzt, was wir bisher gemacht haben. 8. ist ein Konzil, das konzilsgeschichtlich nicht ganz so einfach ist, aber auch mitgezählt wird im Westen. Ja? Also eigentlich zählt man mit der Orthodoxie gemeinsam bis zum 7. Konzil. Dann haben wir die päpstlichen Konzilien des Mittelalters. Das erste ist gleich im Kontext des Investiturstreits. Da geht es vor allem um die Frage der Papstwahl und um die Frage, wer ist für die Ernennung von Bischöfen zuständig. Das vierte Konzil im Lateran ist eigentlich das stärkste theologische in der ganzen Zeit. Dann haben wir zwei Konzilien von Lyon, 1245 und 1274. Das Konzil von Vienne, also da haben wir den Armutsstreit drinnen. Da haben wir auch schon die Frage, wo residiert der Papst, weil der ja in Avignon ist. Dann kommen die Konzilien des Konziliarismus, Konstanz und Basel, Ferrara, Florenz. Und dann kommen wir eigentlich schon in die Reformationszeit hinein mit dem 5. Laterankonzil, mit dem Beginn der Kirchenreform. Das 5. Laterankonzil zeigt auch, wie das Instrument des hochmittelalterlichen Papstkonzils nicht mehr wirklich greift, weil dort zwar viele Reformen, auch gute Reformen, auch notwendige beschlossen werden, aber die überhaupt nicht durchkommen. Ja. Für uns bekannter ist das Konzil von Trient, wo die katholische Kirche sich wieder sammelt Also darüber sage ich dann auch noch einiges dann, das erste Vatikanum und das zweite. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Hier haben wir übrigens aus dem 15. Jahrhundert einen Holzschnitt, der Konstantinopel zeigt. Den habe ich deshalb da gewählt, weil wir hier den Heiligen Geist sehen, der über den Bischöfen und Kardinälen, also die Kardinäle hat es damals überhaupt noch nicht gegeben und der Papst hat am Konzil im ersten Jahrtausend nicht teilgenommen, aber lassen wir das mal so. Ja, also der Heilige Geist, der die Konzilsteilnehmer befruchtet. Wir haben also das erste Vatikan, erste Konzil von Nizia 325. Das wichtige Wort hier, wesensgleich dem Vater. Die Frage ist, die von Arius aufgeworfen ist, der göttliche Sohn, bevor er Mensch geworden ist, ist der göttliche Sohn tatsächlich auch selbst Gott? Ist der Logos selbst Gott? Oder ist der Logos das erste Geschöpf? Arius sagt, er ist das erste Geschöpf. Die Konzilsväter sagen, nein, er ist selbst Gott. Und dazu fügen sie dieses Wort wesensgleich dem Vater ein. Wesensgleich ist ein philosophischer Begriff, der nicht aus der biblischen Sprache kommt und daher in einem Bekenntnis höchst ungewöhnlich ist. Ja? Also der wesensgleiche Sohn, Homoousios. Und um diesen Begriff dreht sich die Diskussion. Das Konzil hat da die Richtung klar vorgegeben, aber die vorgegebene Richtung muss sich erst durchsetzen. Und das wird dauern bis zum Ende des Jahrhunderts. Tatsächlich bis ins 7. Jahrhundert hinein, weil es bis dahin noch arianische Gruppen gibt. Aber bis Ende des Jahrhunderts muss sie sich mal so durchsetzen, damit sie in die Mehrheit kommt. Weil diese Frage auch so tief geht. Das Spannende hier ist, dass das gläubige Volk sehr schnell dem Konzil folgt. Aber verschiedene Gruppen, der Kaiser, der davon offensichtlich recht wenig versteht, verschiedene Bischöfe und so weiter, eigentlich eher anderen Tendenzen zuneigen. Und so gibt es nicht nur die, die das Konzil unbedingt befürworten, mit Athanasius an der Spitze, und die, die es ablehnen, mit Arius und anderen, sondern alle möglichen Zwischenformen. Also da entsteht zunächst einmal eine große Unsicherheit, wie man damit umgehen soll. Interessant ist hier, dass der Kaiser, noch bevor er getauft ist übrigens, das Konzil einberuft, um Ordnung zu stiften, um eine Kirche im einen Reich zu haben, weil für ihn das nicht tragbar ist, dass die Kirche hier in Unfrieden ist. Teil dieser Diskussion ist das erste Konzil von Konstantinopel 381. Das ist schon ein Beispiel dafür, dass wir etwas für ein Konzil halten, was vielleicht die Versammlung selber gar nicht für ein Konzil gehalten hat, denn das war eine Lokalsynode. Vorbereitet wurde sie von Basilius von Caesarea, der mit denen diskutiert hat, die gesagt haben, na gut, wenn der Sohn Gott ist, Homoousios, das ist jetzt mal so, aber der Heilige Geist nicht. Ja, und dagegen arbeitet Basilius von Caesarea, schreibt sein berühmtes Buch über den Heiligen Geist. Leider ist Basilius vor Beginn der Synode, vor Beginn des Konzils schon gestorben. Und sein Bruder Gregor von Nyssa hat eigentlich dort das Konzil im Wesentlichen geführt und die Vorschläge gemacht, was ein großes Glück war, denn der war ein sehr vermittelnder, sehr kluger Theologe. Und da finden wir jetzt die Formel über den Heiligen Geist. Da steht an den Heiligen Geist, den Herrn und Lebensspender, der aus dem Vater und dem Sohne, das ist das berühmte Filioque, hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn zugleich angebetet und mitverherrlicht wird, der durch die Propheten gesprochen hat. Das Filioque schreibt übrigens das Konzil, das sehr griechisch verhandelt, hier zunächst einmal noch nicht, sondern da steht nur, der aus dem Vater hervorgeht. Für uns wesentlich ist, dass hier alles gesagt wird, um klarzumachen, der Heilige Geist ist auch Gott. Das Einzige, was nicht gesagt wird, es wird nicht gesagt, dass er homoousios ist. Es wird nicht gesagt, dass er wesensgleich ist. Augustinus, der nur knapp später einen seiner ersten Bibelkommentare schreibt, macht dort ein kleines eigenes Bekenntnis. Da verwendet er das Wort zweimal, für den Sohn und für den Geist. Also der hat das Problem gar nicht. Aber dort war es wichtig, mit denen im Gespräch zu bleiben, die sich mit dem Begriff homoousios schwer tun. Und dieses Bekenntnis wurde weitergetragen und wurde dann im Zuge der späteren arianischen Debatten in Spanien im 6. Jahrhundert, 6. und 7. Jahrhundert, eingefügt, um dort klarzumachen, dass Vater und Sohn und Geist in enger Gemeinschaft stehen. Das nochmal zu verstärken, hat man diesen Begriff eingeführt. Daraus ist später dann Streit geworden. Ja, also die Intention, die man hatte bei bestimmten Dingen, führt manchmal dazu, dass etwas später nicht mehr ganz so klar ist und manchmal dazu, dass etwas plötzlich zum Problem wird. Nun, das erste Konzil von Konstantinopel würde uns nicht als Konzil gelten, wenn ich das übernächste Konzil, nämlich das von Chalcedon, es in seiner Liste erwähnen würde. Und weil das Konzil von Konstantinopel dieses von Chalcedon das Konzil das als Konzil bezeichnet, deshalb gilt es uns als solches. Und weil das Konzil von Chalcedon das Bekenntnis von Nicea in der Fassung von Konstantinopel verwendet, deshalb verwenden wir das auch so. Fast die ganze Christenheit verwendet dieses Bekenntnis von Konstantinopel, genau in dieser Form, mit oder ohne Filioque, je nachdem, ob lateinisch oder griechisch. Ja. Das hat damit zu tun, dass das Konzil von Chalcedon dieses Bekenntnis dort verwendet hat. Das heißt, da wird Geschichte gemacht, indem Geschichte erzählt. Das Konzil von Ephesus spricht von der Gottesgebärerin, das lasse ich jetzt kurz, ja, und das Konzil von Chalcedon von den zwei Naturen, beide versuchen in der Christologie Ordnung zu schaffen. Was ihnen nur bedingt gelingt. Man hat sich extra bemüht, vor allem beim Konzil von Chalcedon, alle Parteien mit einzubringen, also die antiochenische und die alexandrinische, ja, allen ihren Raum zu geben und zu sagen, wie ihr denkt, ist grundsätzlich richtig, es darf nur nicht ins Extrem fallen. Trotzdem ist das hier die Zeit, wo wir eigentlich die erste große Kirchenspaltung erleben, die man allerdings nicht ausschließlich den Konzilien anlasten kann, sondern die Konzilien sind in dem Fall eher der Ausdruck der Krise und der Versuch, sie irgendwie einzufangen, der aber letztlich nicht gelingen kann, zum Beispiel deshalb, weil schon ein Teil der Kirche, aus der die sogenannte assyrische Kirche dann später entsteht, überhaupt nicht mehr innerhalb des Römischen Reiches war und man hergefunden hat, die gehören nicht zur Ökumene, daher laden wir sie gleich gar nicht ein. Also da haben wir eine Fülle von Problemen. Jedenfalls brechen im Kontext dieses vierten Konzils die ersten großen Kirchen weg. Das sind die sogenannten altorientalischen Kirchen, wo die Kopten dazugehören, die Syrer, dazu, also syrisch-orthodoxen dazugehören, noch früher die Assyrer, die Armenier, die Äthiopier. Das sind die Kirchen, die damals weg. Bis zum Konzil von Nicea 2, 787, wo über die Bilder gesprochen wird, sind Ost- und Westkirche, nämlich Orthodoxie und lateinische, also katholische Kirche, noch beisammen. Die trennen sich dann erst im Lauf um die Jahrtausendwende bis hin zum 16. Jahrhundert eigentlich, denn wirklich getrennt sind die Kirchen erst sicher im 16. Jahrhundert, weil man dann sagt, wir brauchen die anderen nicht. Ich gehe jetzt einen Schritt weiter und erzähle ein wenig über Reform und Reformation. Dazwischen liegen die Konzilien, die römischen Papstkonzilien und die ganze Frage des Konziliarismus im Kontext der Auseinandersetzung um Papsttum in Avignon und Päpste gegen Päpste, drei Päpste gleichzeitig, hat die Frage, was ist mit der Instanz des Konzils immer mehr Bedeutung gewonnen. Das Konzil von Konstanz schlägt daher regelmäßig Konzilien vor es findet tatsächlich in Wirklichkeit nur zweimal statt und danach hat sich das nicht bewährt, auch weil man sich nicht sicher war, wie man damit umgeht und weil man auch sagen muss, ein Konzil zu veranstalten ist ja gar nicht einfach. Man musste ja durch ganz Europa reisen, damit wenigstens alle Bereiche vertreten waren. Das fünfte Laterankonzil versucht wieder die mittelalterliche Konzilstheorie fortzusetzen, aber dann kommt eigentlich erst das Konzil von Trient, das im Kontext der Auseinandersetzung mit der Reformation versucht, eine katholische Antwort zu geben. Es trägt den Namen gegen, oder da wird von Gegenreformation gesprochen, was eigentlich ein eher unglücklicher Begriff ist. Eigentlich müsste man von katholischer Reform sprechen, denn das Konzil von Trient versucht, einmal die katholische Lehre zu bündeln. Ja, wir kennen die berühmten Dekrete über die heiligen Bücher, über die Erbsünde, über die Rechtfertigung, über die Eucharistie, über die Weihe und vieles andere. Solche Einführungen wie die Residenzpflicht der Bischöfe, wie die Priesterseminare und so weiter. Also es war auch ein großes Reformwerk. Und vor allem in der ersten Phase hat man versucht, alles so zu formulieren, dass es als Ausgangspunkt für Verhandlungen mit den Lutheranern tragfähig ist, zumindest mit den Lutheranern. Ja. Zu denen ist es dann nicht gekommen, denn das Konzil war immer wieder von Krisen geprägt, davon, dass der Papst gestorben ist, dass der Kaiser gestorben ist, dass man sich nicht einigen konnte, dann wurde es wieder unterbrochen, dann hat es wieder stattgefunden. Also eine spannende, langwierige und nicht ganz einfache Sache. Er hat aber ein großes theologisches Werk hinterlassen. Viele theologische Fragen hat das Konzil angesprochen und versucht zu klären. Dieses Gemälde hier aus dem 17. Jahrhundert zeigt übrigens recht detailgenau, wie das Konzil tagt. Wir sehen hier die Kardinäle, hier die Bischöfe und hier die anderen, die irgendwie teilnehmen. Also sind auch viele Fürsten, Kleriker, Ordensleute gekommen, die auch eingeladen waren als Teilnehmer. Also eine sehr, sehr große Versammlung, eine spannende Versammlung, die sehr viel gemacht hat. Ich habe hier nur einen Text, das nochmal zeigt das Selbstverständnis. Das hochheilige ökumenische und allgemeine Konzil von Trient, im Heiligen Geiste rechtmäßig versammelt, sich immer da das Ziel vor Augen haltend, das nach Aufhebung der Irrtümer des Evangeliums Reinheit selbst in der Kirche bewahrt bleibe. Also Irrtümer aufheben, das Evangelium klar und rein in der Kirche bewahren. Dass das Konzil hochheilig ist, wird auch das Zweite Vatikanische Konzil noch sagen und uns auf denselben Gedanken hinweisen wie die Heiligkeit der Kirche. Es geht nicht darum, wie heilig wir moralisch sind, sondern es geht darum, dass das Konzil eine heilige Aufgabe hat, nämlich die Kirche zusammenzuhalten, zu verkünden, die Verkündigung des Evangeliums zu tragen und daher eine heilige Sache zum weiterzutreiben, die Heiligung der Menschheit bedingt. Also die Heiligkeit des Konzils ist genauso wie die Heiligkeit der Kirche nur die Partizipation daran, dass wir eine Aufgabe für das Heilige haben. Ich habe dann hier ein Bild vom Ersten Vatikanischen Konzil, einen Stahlstich. Hier sehen wir Papst Pius IX. Das ist wieder ein ganz auf den Papst zugeschnittenes Konzil, weil man in der Krise der Kirche des 19. Jahrhunderts, in der Krise des Glaubens, wo die Kirche von Atheismus, Agnostizismus, säkularen Strömungen sich herausgefordert sieht und vor allem von Streitigkeiten innerhalb der Theologie nach der Frage, wie steht es um das Verhältnis von Theologie und Vernunft? Das ist alles sehr unschön mit dem Thema Semirationalismus beschrieben. Die Namen Georg Hermes, Anton Günther, Jakob Froschammer stehen da in der Mitte. Also lauter deutsche Theologen, die versuchen, eine in unserem Sinne moderne Theologie zu betreiben und die da in Auseinandersetzung mit den römischen Theologen, Josef Kreutgen und anderen, kommen und gegen die man versucht vorzugehen. Da entsteht etwas sehr Interessantes, nämlich nicht nur die die Aufwertung des Papsttums mit Primat und Unfehlbarkeit, das kennen alle, sondern es entsteht auch mit Dei Filius der Grundtext der modernen Fundamentaltheologie. Ein Text, der, wenn man ihn liest, von einer sehr großen Weite eigentlich ist, von einem großen Vertrauen in die Vernunft, der auch zeigt, was man alles könnte. Ein großes Vertrauen, das, ja, hier habe ich das Jurisdiktionsvollmacht des Papstes erfolgt. Aber das große Vertrauen, das Dei Filius in die Vernunft hat, ist keines, das offensichtlich hält. Denn die Folge des Konzils ist, dass man versucht, sich wieder an Thomas zu orientieren, Neotomismus, Neoscholastik, dass die Sicht wieder enger wird, man versucht, alles zusammenzuhalten und dann entsteht das, was man Antimodernismus nennt. Und der Antimodernismus, der mit Pius X. und Sacrorum Antistitum und dem Antimodernisteneid 1907 seinen Höhepunkt erreicht, wird die Theologie prägen. Und zwar wird der die Theologie im 20. Jahrhundert prägen, bis in die 60er Jahre hinein. Und er prägt immer noch mancher Leute Theologie. Manche Dinge, die uns heute begegnen, sind immer noch davon geprägt. Es gibt sogar manche Leute, die sagen, manches davon ist überhaupt nie aufgehoben, daher immer noch gültig. Aber das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Damit kommen wir zum nächsten Teil und zum auch schon letzten Teil. Ich bin eh schon in der Zeit etwas fortgeschritten, aber zum letzten Teil Kirche und Moderne, das Zweite Vatikanische Konzil. Hier sehen Sie den Einzug der Konzilsväter. Nicht? Sie tragen alle die Mitra, sie sitzen da in großen Gruppen hinaus, also zwischen 1500 und 2000 Teilnehmer hatte dieses Konzil. Das hat im Petersdom getagt. Das erste Vatikanum hat im Petersdom im rechten Querschiff getagt. Das ist sich dort gerade mal ausgegangen, 600, 700, 800 Leute. Ja? Das zweite Vatikanum, dafür wurden die Bänke im Hauptschiff aufgestellt. Also da war der ganze Petersdom voll. Es war alles nicht sehr einfach. 60er Jahre, die Lautsprecheranlage hat nicht so perfekt funktioniert. Im Ersten Vatikanum ist überhaupt noch keine gegeben. Da hat man also überhaupt kaum was verstanden von dem, was die Redner gesagt haben. Die Abstimmungen haben stattgefunden, aber es ist natürlich vieles auch in den Kommissionen passiert. Deutungsmuster für die Konzilsarbeit. Ich habe hier ein paar Deutungsmuster für das Werk des Konzils. Man könnte jetzt mit Johannes dem 23. anfangen und mit seiner Rede vom Sprung nach vorne und davon, dass man das Glaubensgut neu formulieren muss, um es zum Strahlen zu bringen. Ich möchte hier nur ein paar Dinge zeigen. Rahner schreibt, dieses Konzil war, so könnte man formulieren, ein Konzil in Freiheit und echtem Dialog und gleichzeitig ein Konzil auf der Grundlage des alten und bleibenden Glaubens der katholischen Kirche. Das ist das Erlebnis, das Karl Rahner dort hatte. Er ist von Kardinal König mitgenommen worden als Konzilsberater und hat dann an wichtigen Kommissionen teilgenommen und dort auch gearbeitet, dort auch viel eingebracht in die Diskussionen und hat das als einen Raum des Dialogs erlebt, wie er auch immer wieder beschreibt. Wobei, wie man sagen muss, wenn man die Konzilsgeschichte erforscht, merkt man, viele Konzilien haben diesen Aspekt gehabt, dass darüber diskutiert werden konnte, dass man etwas einbringen konnte, dass Texte vorgeschlagen worden sind und man hat sie dann einfach in der Luft zerrissen und neu gemacht. Das ist ja am Konzil auch passiert. Die erste Krise war, dass die Kurie der Meinung war, das Konzil wird recht schnell vorbeigehen. Sie haben alle Texte schon vorbereitet. Man muss nur die Kommissionen gut bestücken. Dann wird das alles abgenickt. Dann können alle bald nach Hause gehen. Und dagegen haben einige Kardinäle gesagt, Moment, so geht das nicht. Und haben gesagt, sie wollen erst Zeit haben, sie kennenzulernen und erst dann die Kommissionen bestücken. Und dann haben sie auch einige vorbereitete Schemata zurückgewiesen. Und der Papst hat dann verfügt, dass sie zurückzuziehen sind und dass man neue Schemata arbeiten muss. Ganz scharf war das beim Schema für die Offenbarungskonstitution De Verbum, wo also ein Kandidat gesagt hat, dieses Schema gefällt mir nicht, das lassen wir so nicht. Und tatsächlich wurde dann etwas Neues entwickelt. Ein Konzil in Freiheit, ein Konzil in Freiheit und echten Dialog, was auch dazu geführt hat, dass alle beteiligten Gruppen an dem Dialog teilnehmen konnten und man versucht hat, hier auch Ausgleich zu finden. Und jetzt finden wir in manchen Texten da tatsächlich den Versuch, eher progressive mit eher konservativen Positionen zu vermitteln. Ja, manchmal wirkt das auch sehr spannungsreich noch, wo also mal etwas ganz Modernes steht und dann steht mal etwas ganz Bewahrendes. Wichtig ist, dass man dann bei der Interpretation auch die Gesamtheit sieht. Ja. Es gibt auch sehr viele, die dann einseitige Interpretationen machen. Also die Leute, die dann sagen, das Konzil kann man eh ohne weiteres annehmen und dann ein Konzilslesebuch machen, wo nur die konservativen Texte drinstehen oder nur die Liberalen. Ja. Also er hat Desach und ich, wir haben mit einigen anderen großartigen Autoren, wie Bernhard Körner oder Franz Meiner-Branzl, vor ein paar Jahren ein Konzilslesebuch herausgebracht. Soviel ich weiß, haben die Kursen noch welche davon, Restbestände. Also wir haben uns bemüht, da einen umfassenden Blick drauf zu werfen. Also Karl Rahner. Dann haben wir hier ein von einem anderen Bekannten, Josef Ratzinger, damals junger Theologe von Kardinal Frings mitgebracht. Wenn man nach einer Gesamtdiagnose für den Text, er spricht jetzt über Gaudium et Spes, meint aber im letzten das Konzil, nach einer Gesamtdiagnose für den Text sucht, könnte man sagen, dass er in Verbindung mit den Texten über die Religionsfreiheit und über die Weltreligion eine Revision des Syllabus, eine Art Gegensyllabus darstellt. Der Syllabus, das war einer der Grundtexte des Antimodernismus. Und Rahner hat gesagt, man kommt aus der Anti-Haltung heraus in eine Pro-Haltung. Also nicht mehr gegen die Moderne, sondern wir suchen einen Dialog mit der Moderne. Der Gegensyllabus ist ein Gespräch, ein Versuch, ins Gespräch zu kommen mit der Zeit. Peter Hühnermann, da habe ich jetzt keine Thesen mehr, aber Peter Hühnermann hebt besonders hervor, dass das Konzil strukturalistisch denkt, das heißt, es denkt die Kirche nicht mehr einfach nur als einen Ausdruck von Wahrheit, sondern als eine Struktur, die in der Welt eine Aufgabe hat, die Aufgabe nämlich, das Wort Gottes in der Welt zu vermitteln. Knut Wenzel, der einen kleinen Konzilskommentar geschrieben hat, ein deutscher Theologe ebenfalls, weist in seinem Büchlein über das Konzil darauf hin, dass hier ein wesentlicher Perspektivenwechsel stattfindet von einer lehrenden Kirche zu einer hörenden Kirche. Und Papst Johannes der 23. hat gesagt, die Kirche soll sich darauf einstellen, die Fragen dieses Zeitalters zu lösen. Das heißt, sich den Fragen stellen, die wir heute haben. Fragen, die heute auch wirklich sind. Also das ist das auch, was Knut Wenzel meint. Die Fragen stehen in der Mitte und nicht die Antworten. Ich habe da jetzt, das mache ich jetzt ganz schnell, nur kurz von den vier wichtigsten Texten, die programmatischen Artikel. Also Sacrosanctum Concilium ist der Text über die Liturgiekonstitution. Er sagt, die Liturgie, in der Liturgie vollzieht sich Erlösung. Das heißt, Liturgie ist nicht einfach nur irgendeine Feier, nicht einfach nur irgendetwas, was irgendwelchen Vorschriften nach ausgefüllt werden muss, sondern sie ist Ausdruck und Offenbarung des Mysteriums Christi, das heißt Begegnung mit Christus selbst und zeigt, was die Kirche wirklich ist. Nämlich Begegnung mit Christus selbst, für die Menschen erfahrbar. Und dann steht dort, frei für die Beschauung und zugleich der Tätigkeit, in der Welt zugegen und doch unterwegs, diese Doppelstruktur, in der Welt und im Himmel. Lumen Gentium, der Text über die Kirche, Christus ist das Licht der Völker, also das Lumen Gentium ist Christus und die Aufgabe der Kirche ist, dieses Licht in die Welt hinausstrahlen zu lassen, indem sie es auf dem Antlitz der Kirche wieder scheinen lässt. Das heißt, die Kirche ist alles, was sie ist, von Christus her und ist alles, was sie ist für die Welt. Sie hat alles, was sie hat, von Christus, um es in die Welt zu geben. Das heißt, sie ist Sakrament, sie hat in der Welt Zeichen und Werkzeug zu sein, um die Welt zu erlösen. Dann die Offenbarungskonstitution, De Verbum, das beginnt schon mit Gottes Wort voll Ehrfurcht hörend und voll Zuversicht verkündigend. Das erste ist, wir hören. Wir hören etwas. Wir hören das Wort Gottes. Wir hören, was Gott uns sagen möchte. Konzilsväter sagen, die erste Aufgabe des Konzils ist es zu hören. Da ist es auch die erste Aufgabe der Kirche zu hören, wo Fragen sind. Und in dieses Gehörte hinein zu verkündigen. Ja, wir verkündigen das ewige Leben, das beim Vater war und uns erschien. Und dann sagt das Konzil in Einklang, hier wird nochmal betont, was immer gilt, in Einklang mit allen Konzilien bisher, und da beruft man sich besonders auf Trient und Erstes Vatikanum, in Einklang mit denen wird die echte Lehre über die göttliche Offenbarung und deren Weitergabe vorgelegt. Und warum? Nicht um den Menschen zu sagen, wie es richtig geht, sondern damit die ganze Welt im Hören auf die Botschaft des Heiles glaubt, im Glauben hofft und in der Hoffnung liebt. Und auch das ist der Inbegriff davon, dass Glaube etwas Ganzheitliches ist, etwas, wo nicht nur dazugehört, etwas wahrzunehmen, sondern dazugehört, dass ich mich auch auf etwas einlasse. Gaudium et Spes, Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude, Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände. Das heißt, der erste Blick ist, dass die Kirche auf die Menschen schaut und schaut, was bewegt die Menschen. Und das ist die Aufgabe, dass auch die Kirche sich davon bewegen lässt und insbesondere von den Armen. Das heißt, die Aufgabe der Kirche ist, bei den Menschen zu sein, auf die Menschen zu achten und dann auf die Einheit zuzugehen, auf die Einheit der Kirchen, auf die Einheit der Menschen, auf die Einheit der Welt, auch auf die Einheit der eigenen Kirche. Also dieses Ziel ist, und diese Einheit soll zu einer Einheit der ganzen Welt mit Christus werden, mit Gott werden. Davon ist es auch ganz logisch, dass wir auch ganz logisch, dass zwei wesentliche Themen behandelt werden, die dann anschließend auch zum Zankapfel werden. Nämlich die Frage, was ist mit dem Wert der Religionen in der Erklärung über die Religionen Nostra Aetate? Und nicht nur, warum sind Menschen auch lieb, wenn sie nicht Christen sind, sondern was ist der Wert des Glaubens der anderen? Sowieso, was ist der Wert des Glaubens des Judentums? Da lebt ja noch ganz massiver Antisemitismus zu dieser Zeit, ja, der heute auch noch lebt, aber zumindest bei Theologen hoffentlich überwunden. Also was ist aber auch der Wert des muslimischen Glaubens, der östlichen Religionen und so weiter? Und dann die zweite Frage, was ist der Wert von Gewissens- und Religionsfreiheit? Und an diesen Punkten wird sich die konservative Kritik am Konzil aufhängen, die verbunden ist mit dem Namen Lefebvre, aber auch einigen anderen, die mittlerweile auch in der Kirche vorkommt. Es gibt sogar einen Kardinal, der behauptet, naja, das sind eher alles nur Erklärungen, das ist eh keine Lehre. Also man merkt, da wird versucht, das kleinzureden, ja, aber das Konzil wollte, dass hier eine Selbstverpflichtung passiert, auch die Religion der anderen ernst zu nehmen und sie so ernst zu nehmen, wie sie in sich ist, zu würdigen, ohne jetzt zu sagen, das muss ich auch haben, weil nur das ist das Richtige, aber zu würdigen, was hier geschieht, zu würdigen, dass hier jemand sich bemüht, im Dialog mit Gott zu sein. Und damit sehen wir bei der Krise, die dem Zweiten Vatikanum folgt. Da gibt es, glaube ich, einige Dinge, die auch auseinanderzuhalten sind. Es gibt die Frage, warum haben wir nach dem Konzil, erleben wir nach dem Konzil so eine Erosion der Erosion der Praxis, warum werden immer weniger Menschen Katholiken? Das ist zunächst auch mal eine Frage der Wahrnehmung, auch die Frage, warum gibt es immer weniger Priester? Also es gibt weniger Priester als vorher. Ja, es gibt aber nicht weniger Priester, wenn sie es in Relation zu den Gläubigen, schon gar nicht, wenn sie es in Relation zu den praktizierenden Gläubigen bringen. Es gibt in Europa weniger Priester, nicht in Afrika oder Asien. Und doch erleben wir, wie Menschen sich von einer bestimmten Form von strukturierter Religion abwenden. Das heißt, das, was wir gewöhnt sind, eine Religion, die mit der Kultur eng verbunden ist, nimmt ab. Was aber zunimmt, sind sowohl die Religionen als auch innerhalb der großen Konfessionen die Strömungen, die ein freies Christentum pflegen. Also man rechnet mit 500 bis 600 Millionen, die in irgendwelcher Weise den pfingstlichen Bereich, evangelikal sagt man, aber pfingstlich ist vielleicht besser, zugehören. Wenn Sie wissen, dass es etwa 2 Milliarden Christen gibt, wovon 1,2 Milliarden Katholiken sind, also 60%, können Sie ganz leicht ausrechnen, dass ein guter Teil dieser 600 Millionen innerhalb der katholischen Kirche sein muss. Also sind keineswegs nur die oft so gescholtenen Freikirchen. Das ist ein ganz breites Phänomen davon, wie sich Kirche verändert, wie sich aber auch die Gesellschaft verändert. Und die andere Krise, die folgt, ist die derer, die nicht mitgehen wollten. Es hängt sich alles an der Liturgie auf. Nicht? Die einen sagen, die Liturgie ist langweilig und entwickelt sich nicht. Die anderen sagen, man hat der Liturgie Gewalt angetan, indem man sie reformiert hat. Ja, aber tatsächlich merkt man, wenn man in einen inhaltlichen Dialog eintritt, dass die beiden Themen, die ich genannt habe, Religionsfreiheit und Gewissensfreiheit oder Religionen, Wertung der Religionen und Wertung von Religionsfreiheit und Gewissensfreiheit, die entscheidende Rolle spielen. Sie sehen Konzilien ganz spannend. Man könnte noch stundenlang weitermachen und schauen, wo finden wir noch Themen. Ein Versuch, Lösungen zu finden, die sich aber dann immer wieder bewähren müssen. Die sich immer bewähren müssen, wo es lange dauert, bis auch etwas passiert. Bis sich das Konzil von Trient durchgesetzt hat, hat gute 200 Jahre gedauert. Ja, wie lange es dauern wird, bis sich das Zweite Vatikanum durchsetzt, vermag heute noch niemand zu sagen. Und in manchen Bereichen sind die Texte auch schon längst wieder überholt. Aber in manchen haben wir noch sehr viel Aufgabe. Also die Konzilien haben eine bestimmte Aufgabe, die mit Krisen zu tun haben, die aber auch damit zu tun haben, dass wir im Vertrauen sind, dass Gott die Kirche führt. An dieser Stelle möchte ich jetzt mal einen Schlussstrich ziehen. Hoffentlich habe ich deutlich gesprochen und nicht zu schnell und nicht zu viel. Aber ich glaube, ich überlasse jetzt das Mikrofon dem Herrn Kubiasek.